Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Hier diskutieren vier sehr erfahrene Hundetrainerinnen über wichtige Themen im Leben mit Hunden, die eins eint. Der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin Produzentin dieses Podcasts, im Hauptberuf Radiomoderatorin und habe 2022 meine Ausbildung zur Hundetrainerin erfolgreich abgeschlossen. Heute sprechen Ute Rott, Eva Windisch, Sabine Wöhner und Nicole Gerwig über das auf Hundewiesen heiß diskutierte Thema Beziehung und Bindung. Sabine macht den Anfang.
Ich glaube, es gibt kein Thema, was so strapaziert ist in der Hundehalterwelt, was so missverstanden wird und was so falsch ausgelegt werden kann. Dazu möchte ich jetzt im Vorfeld einfach mal ein paar Definitionen loswerden, also mal ein paar biopsychologische Betrachtungen anstellen, was man unter Bindung und was man unter Beziehung versteht. Also von der Bindung spricht man, wenn man eine enge emotionale Beziehung hat zu einem Lebewesen. Und es hat sich jetzt wohl rausgestellt in den letzten Jahren, dass die Bindung zwischen Menschen und Hunden ähnlich ist wie eine Mensch-Mensch-Bindung. Die ist deswegen emotional, weil man als kleines Wesen, was einen großen Bindungspartner hat, also ich sage das mal, das ist als bestes Beispiel, ist es die Mutter-Kind-Bindung. Man muss sich nicht unbedingt lieben, aber man hat eine starke Bindung zueinander. Das hört sich jetzt blöd an und paradox, aber vielleicht können wir das noch herausarbeiten, was ich damit meine. Also ein Bindungspartner ist für mich jemand, der sich um mich kümmert, der sich um mich sorgt, auch wenn ich manchmal nervig bin, Kinder sind es, ne, wenn man das so bezieht, und bei dem ich meinen sicheren Hafen habe, wo ich weiß, ich kann da ankommen und ich werde da angenommen. Ich kriege da soziale Unterstützung und ich kriege dafür Sorge und Schutz bei der Person, an die ich mich gebunden habe. Zur Bindung schwenkt man nachher nochmal um, weil die Beziehung eigentlich für uns als Hundehalter erstmal viel wichtiger ist, weil wir ja keine Mutter-Kind-Bindung an unsere Hunde haben können. Das geht ja von der Schiene schon aus nicht. Und deswegen haben wir am Anfang erstmal eine Beziehung, beziehungsweise werden wir über eine Beziehung zu einer Bindung kommen. Also eine Beziehung ist eine, via Definition, ein enger Kontakt durch soziale Interaktion. Und für eine Beziehung ist es wichtig, dass die verlässlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel von Mensch-Mensch-Beziehungen ausgeht, wenn ich jetzt einen Beziehungspartner habe oder eine Person habe, zu der ich sage, ich habe eine gute Beziehung zu der, das muss ja nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Na, wir verwechseln das bloß immer. Wenn ich zu jemandem eine gute Beziehung habe, dann kann ich den einschätzen. Dann ist der für mich berechenbar, weiß ich, was als nächstes kommt. Als Beziehungspartner nimmt man gern jemanden her, mit dem man zusammen seltsame Situationen bewältigt. Also im Gegensatz zum Bindungspartner, das ist ja quasi jemand, dem vertraue ich, ohne dass er mir das Vertrauen vorher hat beweisen müssen. Das ist so, an Eltern bindet man sich und den glaubt man und den vertraut man, einfach weil dieses Bindungshormon, dieser Sozialkleber, dieses Oxytocin von klein auf ganz viel ausgeschüttet wird, denen glaubt man das. Auch wenn es absurd ist, aber man glaubt seinen Eltern viel. Also einem Beziehungspartner, dem glaubt man erst mal gar nichts. Also eine Beziehung ist immer etwas, was wechselseitig ist. Also eine Beziehung ist die Gesamtheit der aufeinander gerichteten Einstellungen und Interaktionen. Denken, Fühlen und Handeln sind aufeinander bezogen. Das hat der Herr Kurt Kotschall 2008 gesagt. Das bedeutet, dass man als Beziehungspartner sich gegenseitig im Sinn hat. Also Beziehungen sind wechselseitig beeinflussbar und die müssen immer wieder neu verhandelt werden. Das heißt, ich kann eine Beziehung auch durch komisches Verhalten aufs Spiel setzen. Wer sich noch an das letzte Thema erinnert, da hat die Nicole über den positiven und bedürfnisorientierten Umgang gesprochen mit den Hunden. Das ist eigentlich so ein richtig klassisches Beispiel. Wenn ich mich für meinen Hund unberechenbar verhalte, also was wurde einem früher alles erzählt? Wenn dein Hund weggeht und sich nicht um dich kümmert, dann versteck dich mal hinterm Baum. Solche Sachen, das sind Beziehungskiller. So ein Hund wird zu mir, wenn ich das immer mache, nie aus einer Beziehung eine Bindung machen können, weil ich bin kein sicherer Hafen. Also ein sicherer Bindungs-Beziehungspartner, das ist einer, bei dem kann ich mich fallen lassen. Bei dem weiß ich auch, dass ich mich blöd verhalten kann und er mag mich trotzdem. Das ist ja bei engen besten Freundinnen oder Freunden so. Da weiß ich genau, die mögen mich trotzdem, auch wenn ich manchmal scheiße spreche oder wenn ich mich peinlich benehme oder wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Und so ist es mit den Hunden auch. Und Hunde, die sind untereinander so sozial, das sind so soziale Lebewesen im Gegensatz zu uns Menschen tatsächlich. Ich bin da wirklich immer erstaunt, wenn ein Hund einen anderen Hund zum Beispiel beleidigt in Anführungsstrichen oder im Unrecht tut, kommt hinterher sofort wieder Versöhnungsverhalten vom Hund, wenn man die mal beobachtet. Oder manchmal muss ein älterer Hund, einen jüngeren Hund, es passiert manchmal, dass der über ihn drüber rumpelt und ihn ins Ohr plärrt, dass es jetzt vielleicht ein wenig zu viel ist oder er nicht so rennen soll oder er jetzt kommt ja immer wieder mal vor, dann kommt immer ein Angebot hinterher, gell, wir sind aber schon wieder gut. Und der andere nimmt es in der Regel immer an. Also dieses, jetzt spreche ich mal 5 Tage nicht mehr mit dir und jetzt bin ich mit dir beleidigt, das ist ein menschliches Konstrukt. Ne? Wo ich jetzt zum nächsten Punkt komme, ignorieren von Hunden. Wird ja oft noch gesagt und ich verfolge das ja schon lange nicht mehr, aber zeitlang war das echt Programm. So, jetzt ignoriere deinen Hund mal 3 Tage und beachte ihn nicht und schau nicht mit ihm und red nicht mit ihm und dann wird es schon funktionieren. Dann wird er schon aufhören, dir wegzulaufen draußen. Dann wird er schon, ja, was lernt der Hund, wenn wir uns so verhalten ihm gegenüber, dass wir absolut unberechenbar sind? Ja, dass man uns nicht vertrauen kann. Jetzt passieren da erstaunliche Dinge. Wenn wir mit jemandem zusammenleben, also nehmen wir mal an, die Ute und ich machen eine WG und die Ute fängt an und verhält sich total absurd in meinen Augen. Sagt mir zum Beispiel abends, wir sehen uns morgen beim Frühstück und ich komme zum Frühstück und die Ute kommt nicht, zum Beispiel. Oder wenn sie sagt, wollen wir mal zusammen ins Kino gehen und dann mache ich mich fertig und ziehe mich an und die Ute sagt, nee, wir gehen jetzt aber ins Museum. Also sie macht vollkommen absurdes Zeug. Ich kann mich nicht auf Aussagen verlassen. Und ja, was passiert dann? Und wenn sie dann noch anfängt, mich schlecht zu behandeln, zu mir zu sagen, so, jetzt, ach, du bist jetzt 2 Minuten zu spät gekommen, jetzt kriegst du kein Essen mehr. Und weil du das Bad nicht geputzt hast. Nee, aber du lachst, Ute, aber letztendlich mit unseren Hunden machen wir es ja oft mal so. Also wir jetzt nicht, aber wird es oft so gemacht, dass die aus ihrer Sicht vollkommen absurd abgestraft werden, vollkommen unlogisch behandelt werden. Und was macht jemand, wenn er mit jemandem zusammen ist, dessen Verhalten er nicht einschätzen kann? Was macht er? Der lässt den nimmer aus den Augen. Das passiert dann. Das ist erstaunlich. Und das Absurde an dieser Geschichte ist dann, dann lassen die Hunde einen nimmer aus den Augen, weil ich könnte ja im nächsten Moment hinterm Baum verschwunden sein oder mir könnte ja sonst irgendwas Blödes einfallen. Also muss man mich ja beobachten, damit man gewappnet ist, bevor ich wieder was Blödes tue. Und dann gehen die daher und sagen, na, endlich hat er Bindung zu mir. Na, Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert. Danke dem Fernsehtrainer, der das gesagt hat, ich soll meinen Hund mal ein paar Tage ignorieren. Ich muss da jetzt eine Pause machen, eine gedankliche. Ich hoffe, es merkt jeder, der uns zuhört, wie absurd das ist. Oder was gibt es noch als Bindungsverstärker? Was sagt man da oft? Der Hund kriegt jetzt mal eine Woche kein Essen, du fütterst den nur noch aus dem Futterbeutel. Damit eine Bindung entsteht übers Futtern, übers Füttern. Ja, und da kommt wieder eines der menschlichsten Urprobleme zugange. Da werden mal Abhängigkeit mit Bindung verwechselt. Ha? Ich halte jemanden so klein, dass er sich von mir abhängig macht. Das gibt es ja auch in menschlichen Beziehungen, ne? Dass einer der Partner klein gehalten wird oder schlecht behandelt wird oder er kriegt kein Geld oder was auch immer. Und dann werden Abhängigkeiten erzeugt und man erhofft sich Bindung und Beziehung dadurch. Ganz ehrlich, will das jemand mit seinem Hund? Kann das echt jemand wollen? Also wenn man da wirklich streng drüber nachdenkt, kann das jemand wollen? Mein Hund läuft neben mir her und himmelt mich an und ich fühle mich gut dabei und weiß dabei aber ganz genau, er himmelt mich nur deswegen an, weil er nichts zu essen kriegt und von mir hofft, dass er was kriegt oder weil ich ihn so lange ignoriert habe, dass er auf jedes Lächeln von mir lächzt. Kann das echt jemand wollen? Ute, du
Ja,
nickst? Ja? Ja,
Verdammt.
doch, ich glaube, wenn man selber, ja, wie soll ich sagen, emotional ein kleiner Mensch ist. Also ich sage extra nicht geistig ein kleiner Mensch, weil ich kenne leider relativ viel sehr intelligente Menschen, also intellektuelle Künstler, was weiß ich, die halt bei mir in der Hundeschule waren und oft nur ein sehr kurzes Schauspiel bei mir hatten, weil ich genau solche Sachen eben nicht mache. Ich glaube, wenn man emotional klein gehalten wird selber oder klein gehalten worden ist, dann braucht man auch wieder jemanden, den man selber emotional klein halten kann. Also ich erkläre mir das jetzt so küchenpsychologisch. Ich bin ja bloß eine blöde kleine Hundetrainerin und keine Psychologin, damit, um da irgendwie so einen Ausgleich zu schaffen. Endlich schaut mich nur mich jemand an. Nur mich, nur ich bin wichtig. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Mir fällt da so ein Beispiel ein mit einer Frau, die, es war eine hochintelligente Frau, die war Professorin an irgendwas weiß ich, an irgendeiner Uni in Berlin, an Kunsthistorikerin und was weiß ich nicht alles. Also über der ihr Thema, wenn man sich mit ihr unterhalten hat, die war toll. Die kam nach der dritten, vierten Stunde nicht mehr, weil der Hund liebt dich ja mehr als mich. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, nee, der liebt mich nicht mehr, sondern der weiß einfach, dass er von mir Antworten bekommt, die er von dir nicht kriegt. Und um was es geht, das ist, dass du lernst, ihm die Antworten zu geben, seine Bedürfnisse zu erkennen. Der hat sich dann auch bei einer Freundin von mir beschwert. Also das geht ja gar nicht, die nimmt mir ja meinen Hund weg. Und ich glaube, dass die wirklich ein ganz starkes emotionales Defizit hatte. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich denke mir manchmal, dass manche Menschen ja auch nur Produkte aus dem sind, was sie selber erfahren und erlebt
Ja.
haben. Ich tue mich da immer so schwer, dass ich da irgendwelche niederen Beweggründe unterstellen will, weil letztendlich ist ja jeder Mensch auch nur ein Produkt aus dem, was er erlebt und erfahren hat, ne? Ich denke mir jetzt gerade so die Generation von Menschen, mit denen wir zu tun haben, also die Älteren, so die Generation meiner Eltern und ja, so zwischen meinen Eltern und mir jetzt mal. Die sind ja auch davon geprägt worden, dass die als Kinder oft mal nie eine sichere Bindung erfahren durften. Da gibt es doch so ein Werk, das war kürzlich wieder auch in allen Medien, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind.
Johanna Hara,
Johann,
die deutsche Mutter und ihr Kind,
und ihr Kind,
war genauso
genau,
bis Anfang der 70er Jahre wurde das genauso
genau,
als
und da,
Erziehungsratgeber verkauft.
genau, da heißt es auch, schreien lassen und dass die hart werden und so, ne? Und da lernt man ja dann auch schon quasi als kleiner Mensch, dass ich in meinen Bedürfnissen nicht gesehen und nicht
Ja.
wahrgenommen werde und dass ich mich dann selber um meine Belange kümmern muss oder dass ich einfach keinem vertrauen kann. Und wenn ich jetzt halt angucke, wenn ich das Ganze jetzt wieder auf unsere Hunde umswitche, wir haben ja auch ein Säugetiergehirn, das ist ja gleich. Es funktioniert ja auf ähnliche Art und Weise. Gleichen biochemischen Prozesse und neurobiologischen Prozesse finden ja da statt wie bei uns. Jetzt habe ich einen kleinen Hund, der kriegt erst mal mit 8 Wochen einen Schock. Also sofern er eine gute Mami hatte, kriegt er erst mal mit 8 bis 10 Wochen einen Schock und verliert eigentlich so die wichtigste Person nennen in seinem Leben, nämlich die Familie, wo er aufgewachsen ist, also seine Mami, seine Geschwister. Und dann kommt dieser kleine Furz zu einem Menschen, der dann ins Kräftemessen mit dem Welpen geht, der dann irgendwann mal lernt so, und dem Kleinen, der musste gleich sagen, wo der Hammer hängt, und wenn der nicht spurt, ja, erstens mal die Nase in die Pipi tauchen oder gleich mal vorsichtshalber auf den Rücken legen, damit er gleich weiß, wo sein Platz ist.
Und
Irgendwie
Abbruchsignale sofort üben.
gleich üben, ne? Irgendwo, und der erfährt er ja auch, dass er in seinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen wird. Und dieser Vertrauensverlust und dieser Verlust dieses Urvertrauens, das ist tatsächlich. Also Beziehungen kann man dann führen wieder, aber man bindet sich dann nimmer so leicht an andere Lebewesen. Das ist quasi so, ja, da gibt es Bindungsschwierigkeiten, da gibt es einen Bindungsverlust. Da habe ich neulich so einen interessanten Vortrag vom Robert Mehl, der ist ja Kriminalpsychologe und so gehört, und der hat den Begriff der Pseudo-Unabhängigkeit geprägt. Also das sind dann so unsicher gebundene Hunde, die eigentlich das nie gelernt haben. Also die binden sich an einen und der geht dann weg oder behandelt ihn blöd und ist nicht zuverlässig. Dann geht er zum nächsten zum Beispiel, der behandelt ihn ganz anders wieder, der überschüttet ihn mit Liebe, gibt ihn aber auch wieder weg aus irgendwelchen Gründen. Also wenn solche, gerade so im frühen Alter, die Bindungsperson, an die man sich ja dann doch irgendwie wieder hängt, weil ich bin ja klein und arm. Also es ist ja überlebensnotwendig als kleines Lebewesen, dass man sich an jemanden bindet. Irgendwie deswegen funktioniert es ja mit jungen Hunden noch so gut, dass das passiert. Aber wenn die dann immer wieder enttäuscht werden, dann können die sich irgendwann mal kaum mehr richtig emotional so richtig reinbinden. Und die haben dann oft so eine Pseudo-Unabhängigkeit. Die wirken oft mal so cool, auch Kinder. Die wirken dann so, die machen ganz viel mit sich selber ab. Die wirken dann so, als würden sie alles können und würden sie niemanden brauchen. Oder wären auch draußen als cool und gechillt Hunde, ne, die gehen dann plötzlich ganz cool und gechillt rum. Und man merkt aber, dass die so in ihrer eigenen Welt abgedriftet sind. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die dann mehrfach enttäuscht worden sind. Und dann stellt sich mir wirklich wieder die Frage, ey, wirklich, was machen die Leute mit ihren kleinen Hunden? Was machen die mit ihren kleinen Hunden für Kokolores? Das richtet so viel Schäden an. Und das wird dann versucht später, ich weiß gar nicht, das war zu den Zeiten, als ich Vereinstrainerin war, wurde das noch propagiert, dass Bindung dadurch entsteht, dass man viel miteinander trainiert, dass das Grundgehorsam gut sitzt und dass man da möglichst viel, ich sage es jetzt, das Unwort Kommandos trainiert, die der Hund befolgt, weil damit kann er sich ja binden dran. Also erst macht man alles kaputt, indem er ihn mit Wasser bespritzt, auf den Rücken dreht und Sonstiges macht. Und dann macht man ganz viel Kommandos und Signale, die der Hund zu befolgen hat, weil das stärkt ja dann die kaputte Bindung wieder. Das kriege ich irgendwie tatsächlich nicht auf die Reihe. Und wenn dann ein Hund nicht mitmacht bei dem Kack, dann ist er wieder dominant, sind wir wieder bei dem Thema. Na, dann wird ihm wieder sowas unterstellt. Also ich finde es, mir fehlen da teilweise tatsächlich Worte und mir fehlen da auch die Erklärungsmodelle irgendwie. Aber jetzt möchte ich einfach von euch mal wissen, beziehungsweise ich mit euch darüber reden, auch für unsere Zuhörer, was man denn machen muss. Jetzt haben wir ganz viel geredet, wie man die Bindung sicher kaputt kriegt. Jetzt möchte ich mal ein bisschen zur Diskussion stellen oder ein bisschen freigeben, was ich denn alles tun kann, damit mein Hund eine gute Bindung zu mir kriegt.
Für mich ist eigentlich auch zum Reflektieren oder für meine Kunde zum Reflektieren ganz wichtig, sich immer wieder zu fragen, wie möchte ich, dass meine nahen Freunde, meine besten Freunde mit mir umgehen? Umgekehrt, wie gehe ich mit meinen besten Freunden um? Und wie gehe ich mit meinem Partner um? Und wiederum, wie wünsche ich mir, dass mein Partner mit mir umgeht? Und letztendlich, dann komme ich doch schon selber auf den Schluss. Und ich nehme dann auch mal ganz gerne als Beispiel, nun bin ich seit 20 Jahren verheiratet. Natürlich, nachdem die ersten Herzerl verschwunden sind aus den Augen, fängt man erstmal an, den anderen unbewusst zu kritisieren und zu sagen, das stört mich an ihm, das stört mich an ihm und das auch. Und überhaupt, also ich könnte auch jetzt noch nach 20 Jahren Ehe 100 Sachen ad hoc aufzählen, die mich an meinem Mann stören. Aber ich liebe ihn abgöttisch. Und das Problem, die Dinge, die mich an ihm stören, das ist mein Problem und nicht sein Problem. Und erstmal so weit auch zu denken, dass ich sage, so ist er. Er tut niemandem was Böses. Er hat halt ganz viele kleine Macken und die ich mutmaßlich auch habe. Und das gehört zu einer guten Beziehung auch dazu, zu sagen, ich nehme ihn so, wie er ist. Es gibt einen kleinen Spruch für alle Bibelfesten, ich bin's nicht. Aber es gibt ja diesen Spruch, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und ich finde es einen ganz wichtigen und klugen Spruch, gerade in Bezug auf unser Zusammenleben mit unseren Hunden, ihn zu nehmen, wie er ist. Weil wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann ergibt sich so viel Schönes tatsächlich von ganz alleine. Und auch nochmal, um auf den Partner zurückzukommen, mein Mann ist von so vielen Dingen genervt von mir, das weiß ich und er hat auch recht. Aber ich finde es wahnsinnig fair von ihm, dass er das sich nicht anmerken lässt. Und dafür liebe ich ihn noch mehr.
Sehr schön.
Ja. Nicole, was möchtest du dazu sagen?
Genau, die Sabine hat vorhin auch sowas, oder die Frage, die sie jetzt gestellt hat, die fand ich auch so wichtig. Was macht man denn nun mit so einem Hund, der eben erfahren hat, dass alles nicht so sicher ist und dass Beziehungen nicht so zuverlässig sind? Und ich habe ja gerade das beste Beispiel bei mir zu Hause. Meine Shoshone, die ist jetzt 2. Und das erste Lebensjahr hat sie insgesamt 1, 2, 3, 4 Mal das Zuhause gewechselt. Das heißt also, da hat ja auch jegliche Sicherheit oder überhaupt die Chance, eine Bindung aufzubauen, gefehlt. Und das, was du sagtest, Sabine, genau das hat sie gezeigt. Sie war nach außen hin so tough, ne? Ich regel das schon, ich mache das schon, ich brauche niemanden anders. Und man kam tatsächlich sehr schwer an sie ran. Ne? Also wenn sie am Zaun getobt hat oder auch wenn wir spazieren gegangen sind, es war völlig egal, was ich sage. Es war auch völlig egal, ob ich da hinten an der Leine dranhänge. Ich war quasi nur so ein Störfaktor. Ne? Ich komme schon klar, ich mache das schon allein. Und ich glaube, der Punkt, wie wir wieder dorthin kommen, weil Gott sei Dank sind ja Hunde beziehungswillig und beziehungsfähig, ne? Und sie wünschen sich das ja auch, weil sie sonst ja in dieser Welt völlig verloren sind. Sie sind ja wirklich auf sich allein gestellt. Also selbst wenn wir Menschen uns entscheiden, als Single zu leben, allein zu leben, haben wir ja immer noch Möglichkeiten, uns zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun. Und Hunde sind halt doch extremst abhängig von uns. Und ich glaube, der Weg dorthin oder das, was ich jetzt auch versucht habe in der ganzen Zeit, wo sie bei mir lebt, ist eben nicht aufzuhören, Interesse zu zeigen. Ne? Egal, wie sehr sie mich eigentlich nicht für voll genommen hat, aber dieses, ich habe trotzdem Interesse an dir und ich will dich verstehen und ich will deine Beweggründe verstehen und ich will deine Gefühle verstehen. Also dieses Dranbleiben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ihr Zeit zu lassen, diese so langsam diese Bindung aufzubauen und dieses Vertrauen in mich zu kriegen, dass die Tante, die da hinten dran hängt, doch irgendwie ja, irgendeinen Sinn hat, ne? Dass die ja vielleicht doch ganz, gar nicht ganz so doof ist. Ich glaube, das ist so im Endeffekt dann so der Schlüssel dazu, wie wir da wieder einsteigen können und wie wir diese Hunde wieder aufblühen lassen können. Na,
Das,
Udo, was denkst du?
ich glaube, was du jetzt gesagt hast mit dem, ich will deine Beweggründe und so weiter verstehen und deine Gefühle verstehen und ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, das betrifft ja ganz besonders die Hunde aus dem Tierschutz und ganz besonders die Hunde aus dem Auslandstierschutz, die so ein Leben wie hier bei uns überhaupt nicht kennen, die entweder im Shelter waren, ewig, vielleicht sogar in einem guten Shelter, wo sie nette Menschen kennengelernt haben oder die von der Straße gefangen wurden. Vielleicht trotzdem fähig und in der Lage wären, sich hier zu integrieren, aber die kennen ja dieses Leben hier überhaupt nicht. Das heißt, die haben erstmal einen Kulturschock, einen Kontrollverlust und dann erwartet man von ihnen, dass sie 0, nix mich als den Mittelpunkt ihrer Welt sehen. Und das ist natürlich völlig irrsinnig. Und da, wenn man das beherzigt, dass man sagt, ich gebe dem Hund genau die Zeit, die er braucht, dann wird man nämlich feststellen, dass jeder Hund, absolut jeder Hund, Euro-Jackpot ist. Und zwar die 94 Millionen, weil wenn du denen die Zeit brauchst, da gibst, dann sind die ja so dankbar, da sind die Hunde ja alle sehr dankbar und froh, dass ihnen das endlich mal angeboten wird, oder Sabine, was meinst da du dazu?
Unbedingt. Also Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren. Geduld, Gelassenheit, Humor bei einem selber. Was ich noch ganz wichtig finde zusätzlich, ist, dass man manche Sachen einfach ritualisiert, weil ich glaube, für solche Hunde, die nie eine bestimmte Sicherheit erfahren haben oder einen verlässlichen Bindungs-Beziehungspartner hatten, ist es ganz wichtig, dass sie wissen, was kommt. Da muss man natürlich sich selber auch ein wenig im Griff haben und darf nicht, weil ich glaube, für so einen Hund ist es besonders schlimm, wenn man mal, mein, jeder Mensch ist manchmal launisch und vielleicht hat, ja, ich habe jetzt keine Zeit später oder so, dass man sich da wirklich schaut, dass man sich selber ein bisschen reguliert, dass man möglichst gleichbleibend freundlich ist mit dem Hund, dass man den Hund anlächelt, dass er weiß, was als nächstes kommt, dass er sich auf irgendwas verlassen kann, dass man seine Gassi-Zeiten einhält, dass man die Versprechungen, die man dem Hund gibt, dass man die einhält. Man, der Yoshi war ja auch so einer. Der ist ja auch, was ja selber Ude, ne? Und der war auch so in dieser,
Wanderpokal.
der ist auch so in dieser Unabhängigkeit, in dieser Pseudo-Unabhängigkeit gefangen gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe Videos eingestellt bei uns in der Gruppe und alle, boah, ist der sortiert, oh, ist der sortiert. Und das sah tatsächlich so aus. Aber ich habe mir am Ende von der Leine gehabt und ich habe keinen Zugang zu ihm gehabt. Der war vollkommen weg. Der war out of space, der war in seiner Yoshi-Welt. Und hat sich da voll reingeknipst, einfach damit er alles, was um ihn rum passiert, ausblenden kann. Und er hat sich dann möglichst draußen zumindest halbwegs angepasst verhalten, irgendwie. Und zumindest, wenn er keinen Reiz hatte, ne? Weil das konnte er dann auch nicht aushalten. Das tut einem weh, das ist eigentlich ziemlich zum Heulen, wenn man merkt, wie so ein kleines Lebewesen in dem Alter, in so jungen Jahren, so Mutterseelen allein, so mental, so Mutterseelen allein da durch die Gegend meandert. Da möchte man am liebsten hingehen und möchte das knuddeln und in den Arm halten und nie wieder aufhören. Und das können die dann oft mal auch gleich gar nicht. Das kommt dann auch noch dazu. Wenn die so unsicheres Bindungsverhalten haben, dann können die das am Anfang gar nicht zulassen, diese Nähe und dieses Ganze. Aber
Wenn sie dann, und das ist das Schöne dran, wenn sie diesen Knoten haben, dann kommen die und suchen Nähe. Tatsächlich, daran kann man dann erkennen, dass sich ein bisschen was getan hat. Oder stellt euch mal vor, oder Nicole, stell du dir mal vor, mit deinem Hund hättest du so Kokolores gemacht, wie jetzt kriegst du nichts zu essen. Jetzt müssen wir uns die Bindung erarbeiten über, ja, für Sitz gibt es aus dem Futterbeutel. Oder so, ne?
Genau, das.
Oder ich hätte es mit dem Yoshi gemacht. Jetzt stellt man sich das, möge man sich das doch bitte mal vorstellen, was das mit so einem Lebewesen anrichtet. Oder Ute, meinst du?
Ja, mir fällt eine Geschichte zum Futterbeutel ein. Die möchte ich unbedingt da jetzt noch anbringen. Ich habe mal ehrenamtlich fürs Tierheim gearbeitet und dann hat mich die Tierheimleiterin, mit der ich befreundet war, angerufen und hat gesagt, du musst unbedingt nach Fürstenberg fahren. Ich habe da einen Termin für dich gemacht, dann und dann. Also es war relativ eilig. Die wusste aber, dass das theoretisch mein freier Tag ist, also dass sie mich da verplanen kann, weil die hatten einen älteren Schäferhund-Mischling aus dem Tierheim adoptiert. Der war schon 7 oder 8 Jahre, also de facto unvermittelbar. Die war also heilfroh, dass sie einen Platz für den gefunden hat. Die waren super nette Leute. Und ja, sie wissen auch nicht, was sie mit dem machen sollen. Der hat den Nachbarhund gebissen. Der Nachbarhund war ein Yorkie. Und der Yorkie und der Schäferhund, die waren bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut befreundet. Meine Freundin hat gesagt, naja, ich glaube, das liegt an dem, dass sie den kastrieren lassen haben. Und ich dachte mir, naja, also das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass ein Hund einen anderen Hund beißt, bloß weil er jetzt keine Eier mehr hat. Das ist ja absurd. Dann bin ich hingefahren und ich bin eine Viertelstunde vorher da gewesen, weil ich, das mache ich ganz gerne in solchen Fällen, weil meistens gehen die Leute vorher spazieren mit ihrem Hund und dann siehst du, wenn du in einiger Entfernung bist, wie die mit dem Hund interagieren, wenn die zurückkommen. Und dann kam die Frau mit dem Hund zurück und das war ein richtig schönes Bild. Die liefen so ganz harmonisch, liefen die zusammen, der Hund neben ihr, aber nicht so zwangsweise bei Fuß, sondern der lief halt bei seinem Frauchen. Wir kommen jetzt vom Spaziergang zurück und war wunderbar. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich herausgestellt, die hat eine Hundetrainerin angerufen und gesagt, also sie hat einen Hund aus dem Tierheim, was sie machen soll, um zu dem, dass der eine gute Bindung aufbaut. Und dann hat die gesagt, füttern aus dem Futterbeutel. Der Hund kam aus einer Beschlagnahmung, der ist halb verhungert aufgegriffen worden. Das heißt, der hatte in seinem Leben schon richtig Fetthunger. Und diese, ich werde jetzt mal ganz böse, diese Trulla hat diesen Hund gar nicht gesehen, hat von der Geschichte nichts gewusst und hat am Telefon zu dir gesagt, Bindung aufbauen über Füttern aus dem Futterbeutel. Und dann kam der Yorkie dem Futterbeutel zu nahe und hätte das fast mit seinem Leben gebüßt.
Wollte ich gerade sagen, weil
Und
sowas, da
genau.
sind wir dann bei einer neuen Folge, sowas führt
Ja.
nämlich in der Regel dazu, dass sich eine ausgewaschene
Futteraggression.
Futteraggression dann
Genau.
entwickelt daraus. Das ist ja
Und
schon das nächste Problem
ganz schlimm,
dazu.
ganz schlimm. Wir kamen dann an den Punkt und dann habe ich gesagt, ja, wie kommen die da dazu? Die kennt ihren Hund gar nicht. Ja, das haben wir uns dann schon gedacht. Wir haben auch aufgehört damit und jetzt versteht er sich wieder mit dem Nachbarshund. Aber das muss man sich mal vorstellen, einen Hund hungern zu lassen, generell einen Hund hungern, also das ist bitte schön verboten vom Gesetzgeber, möchte ich mal ganz nebenbei bemerken. Du bist verpflichtet, deinen Hund anständig zu versorgen und zu füttern. Und dann noch einen Hund, der schon mal gehungert hat, den ich gar nicht kenne, den auf Futterbeutelfütterung umzustellen, um eine Bindung zu fördern, das ist schon ganz schön krank im Kopf.
Da gibt's.
Aber und letztendlich ist es dann natürlich nur dem doch wieder guten Gefühl dieser Leute zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass die sich gedacht haben, also wir können doch unseren Hund nicht dauernd hungern lassen. Vor allem fütter mal den Schäferhund den ganzen Tag aus dem Futterbeutel. Du bist ja nur beschäftigt, dem was zuzuschieben, das ist ja absurd.
Ja, vor allem, guck mal, du schiebst richtig Hunger und kriegst den ganzen Tag irgendwelche Bröckle verabreicht. Ey, da werde ich aggro.
Ja. Oder
Was
Eva,
schon
oder wer
damit
war Agro Eva?
ich.
Genau.
Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich werde aggro bei Nouvelle Cuisine.
Ja.
Und da ist an einem Gala-Dinner 10 bis 15 Teelöffel große Häppchen bekommt mit jeweils einem Zeitfenster von einer Viertelstunde dazwischen. Da werde ich richtig sauer. Dann
Siehst,
gehe ich
siehst,
und dann sage ich, tut mir leid, ist nichts für mich,
siehst?
lieber hungere ich.
Ja, lieber die
Pfui.
Familienpizza am Stück, gell? Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber beim erwachsenen Hund, glaube ich, sollten 60 bis 70% des Futters ohne Gegenleistung am Stück gegeben werden, weil die schon einmal für den Basalstoffwechsel zuständig sind. Also dafür, dass der Körper da seine Grundenergie, bei uns sagt man der Grundumsatz, dass man überhaupt denkt, dass das Hirn versorgt ist, dass das alles funktioniert, dass das Herz schlägt, dass die Muskeln arbeiten und den Rest, meine Güte, das kann man dann schon, wenn man nicht unbedingt Keksi on top geben will, weil der Hund vielleicht ein Gewichtsproblem hat, dann kann man vielleicht 20, 30% dann schon ein bisschen so als Keksis geben, wenn man da, stellt sich bei mir sowieso nicht die Frage, bei mir gibt es eh Keksis reichlich, aber es sollte trotzdem ein großer Teil vom Futter am Stück und ohne Gegenleistung gegeben werden. Das ist ein Grundbedürfnis. Ich hoffe ja sehr, dass sich das inzwischen ein bisschen rumgesprochen hat. Gott sei Dank haben manche Leute wirklich ein gutes Bauchgefühl und finden das selber schon absurd, dass man sowas nimmer tut. Aber ja, Ute.
Ich möchte einfach noch einen ganz kurzen, tollen Spruch von Turi Drugas anbringen, weil wir doch alle Zitate so sehr lieben. Turi Drugas hat mal zum Thema, was ist gute Erziehung, gesagt, kümmert euch um eine gute Beziehung zu eurem Hund. Alles andere kommt von selbst. Und ich glaube, mehr muss man zu dem Thema letztendlich nicht sagen.
Da
braucht
man
auch keinen Futterbeutel, Quatsch und was weiß ich nicht alles.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, das Ganze, dann kann man festhalten, gute Beziehung ist wichtig für den Hund. Wenn jetzt der Hund schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann brauchen wir Zeit, dann brauchen wir gemeinsam bewältigte Erlebnisse, also Situationen. Der Hund muss sich auf mich verlassen können. Ich muss eine verlässliche Beziehungspartnerin für meinen Hund sein. Ich muss ihn die Dinge erkennen, verstehen, begreifen lassen. Ja, mehr ist es eigentlich gar nicht, ne? Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich muss freundlich zu ihm sein und ich muss dafür sorgen, dass ich seine Bedürfnisse erkenne, ne? Und ihn nicht in Situationen rennen lasse. Also solche Spielchen wie ich lasse den Hund absichtlich in Fehlverhalten rennen, damit ich es dann korrigieren kann, ist jetzt auch wieder, naja, was denkt der Hund von uns, gell? So, meine Freundin Silke hat auch mal so einen schönen Spruch losgelassen, jetzt wenn wir schon beim Zitieren sind, und den würde ich gern für den heutigen Tag dann als Abschlusssatz stehen lassen. Die hat mal gesagt, würdest du dir selber folgen? Und ich glaube, die Frage, die sollte sich jeder mal stellen, wenn er mit seinem Hund unterwegs ist und der Hund irgendwelches in Anführungsstrichen Verhalten zeigt, mit dem ich ein Problem habe, würdest du dir selber folgen? Ich glaube, dann wird einem die eigene Peinlichkeit des eigenen Verhaltens oft mal sehr bewusst.
Wahre Worte, liebe Sabine. Du bist auch neugierig geworden? Den Kontakt zu den Good Vibrations Trainerinnen findest du in den Shownotes. Und hier ist auch der Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com bei Creative Commons Attributions License 3.0. In der kommenden Folge, in 14 Tagen, werden Sabine, Ute, Nicole und Eva darüber reden, wie Hunde lernen. Das Geheimnis guten Hundetrainings. Hast du auch noch eine Idee, worüber unsere Hundetrainerinnen sich unbedingt austauschen sollten? Dann hinterlass uns gerne einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite oder auch bei Instagram unter Good Vibrations Hundepodcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.